Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten. Meine lieben Zuhörer, ja, heute außer der Reihe eine Sonderfolge. Eine Sonderfolge, die zweite Folge zu der Unterwegsfolge, die ihr letzte Woche schon habt hören können. Wenn noch nicht, hört auch da gerne rein. Aber die Folge heute könnt ihr auch separat als Einzelfolge anhören. Ich habe letzte Woche gemerkt, als ich da in Staten Island saß, da gibt es am Ende dieser Folge eine schöne Zusammenfassung dieser 12 Tage, die ich in den USA war, dass ich diese Zeit in den USA mit all den Eindrücken nochmal aufarbeiten muss, sollte, möchte. Aufarbeiten für mich auch, weil so viele Learnings da drin waren. Und an diesen Learnings teilweise zumindest möchte ich euch teilhaben lassen. Die Kern-Learnings fanden statt in einem Expertenkongress am Montag. Und dann 3 Tage im Lee Strasberg Theater und Drama und Filminstitut. Da komme ich dann gleich zu. Der Expertenkongress war eine Zusammenkunft von fast 130 Experten, wo ganz viele auch Kontakte oder Bereiche der Gesundheit mit abgedeckt haben. Aus eigenen Erfahrungen, mit ihren Erfahrungen aus ihrer Beruf, aus ihrer Berufung festgestellt haben, wie nicht nur im Medizinwesen konkret, sondern auch in weiteren Bereichen des Berufslebens, des Lebens überhaupt Gesundheit wichtig ist und wie das eigene Engagement, das ist eigentlich die Quintessenz aus den meisten, wie wichtig dieses Eigenengagement ist, um voranzukommen mit seinem eigenen Wohlempfinden, seiner eigenen Gesundheit. Da werden einige von den Inhalten in Interviews landen. Eins habe ich jetzt schon aufgenommen gehabt, also ist noch aufgenommen, das wird noch veröffentlicht. Andere, da habe ich schon Termine grob vereinbart, da werdet ihr auch einige Inhalte bekommen. Grob zusammengefasst kann man sagen, sucht die Lösung, sucht euch Mentoren, sucht euch Menschen, die euch helfen, aber nehmt euer Leben selbst in die Hand. Das könnte die Quintessenz sein aus vielen der Learnings aus dem Expertenkongress. Ja, Lee Strasberg. Lee Strasberg ist ein Verfechter des Method Acting. Method Acting geht jetzt zu weit, das alles auszuführen. Es ist aber so, zusammengefasst ist es, der Actor, also der Schauspieler, spielt keine Rolle. Also der spielt nicht einen Feuerwehrmann, der spielt nicht einen Müllmann, der spielt nicht einen Richter, sondern wenn der auf der Bühne steht, vor allem natürlich zu der Phase, wo Lee Strasberg vor der Kinozeit angefangen hat, wenn er auf der Bühne steht, dann ist er der Müllmann, der Polizei, Hauptmeister und der Richter. Also es ist eine Methode, sich in eine Rolle reinzudenken. Jetzt sagt ihr natürlich ja Expertenkongress, Sprecher auf der Bühne, Ärzte, Manager, die sollen ja nicht spielen, die sollen ja schon authentisch sein. Stimmt, wir haben auch in den 3 Tagen nicht gelernt, Schauspieler zu werden, aber dennoch sind die Module, die man als Schauspieler lernen muss, um dieses Method Acting zu betreiben, also sich in eine Rolle hineinzuversetzen, durchaus hilfreich und sogar sicher hilfreich. Wir waren alle vorher so ein bisschen erstaunt und haben gewartet, was uns so erwartet, aber wir sind alle rausgegangen mit einem Aha. Und noch ein Aha und ganz vielen Ahas hintereinander weg, wie dass die Ausbildung von Schauspielern, von Theaterschauspielern, Bühnenschauspielern, von Filmschauspielern in dieser Art und Weise von Lee Strasberg einen selbst auch als Sprecher, als Speaker, als Unternehmer, als Arzt, als jemand, der anderen Menschen was beibringen will, beibringen möchte, hilfreich ist. Und da komme ich gleich zu. Es sind verschiedene Module gewesen und ich werde jetzt nicht einzeln aufdröseln. Ein kurzer Spoiler, wer jetzt hier zuhört und noch zum Lee Strasberg dieses Jahr geht. Es gibt ja noch einen Workshop dieses Jahr im August. der mag vielleicht weghören. Die nächsten, weiß ich nicht, wie viele Minuten, die letzten 25 Minuten sind dann nicht mehr Lee Strasberg. Jetzt kommt nur noch Lee Strasberg-Inhalte. Also Lee Strasberg-Inhalte. Inhalte, die euer Leben in allen Bereichen, nicht nur als Schauspieler, gerade nicht als Schauspieler, sondern einfach als Mensch verändern können. Bleibt also dran, es wird so spannend. Ich werde jetzt so einzelne Module auch mit dem, was ich dabei gefühlt habe, aufarbeiten. Und ich hoffe, ihr könnt relativ viel davon mitnehmen. Kommt mit mir auf eine Reise über den großen Teich, über den Atlantik, von Frankfurt aus nach New York, New York City. Zuerst habe ich noch eine Reise mit dem Mietwagen gemacht an die Ostküste, Philadelphia, zum Baseball-Match, habe mir Atlantic City angeguckt, habe eine Familie besucht und bin dann wieder zurück nach New York gekommen. New York, wo ich vor 29 Jahren fast 4 Monate verbracht habe, in meinem praktischen Jahr, in der inneren Medizin, in Mount Sinai Hospital, in der Upper East Side. Und ich habe dort direkt an den ersten Tagen mir Rollerblades gekauft und ein Fahrrad und bin die ganzen Monate mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. So habe ich das auch für dieses Jahr geplant, habe mir meinen Fahrradhelm mitgenommen und bin dann viele, viele Tage, viele Male mit dem Citybike gefahren. Das geht ganz gut, wenn ihr in New York seid, kann ich euch nur empfehlen, das zu machen. Ich nehme euch also mit von meinem Hotel. Mein Hotel ist oben an der Upper, ja, Midtown East Side auf Höhe 39. Straße auf Höhe des Chrysler Buildings. Ich kann aus meinem Fenster das Chrysler Building abends leuchten sehen. Mein Lieblingswolkenkratzer, inzwischen schon ziemlich mickrig geworden zwischen all den neuen hohen Wolkenkratzern. Wirklich mickrig, aber trotzdem noch mit dem Art Deco Stil. Ich liebe den Art Deco Stil. Einfach eine Ikone des Wolkenkratzerbaus. War auch ungefähr 1,5 Jahre lang das höchste Gebäude der Welt, nachdem dann das Empire State Building dem Chrysler Building den Rang abgelaufen hat. Also, ich gehe morgens raus aus dem Hotel. Es ist natürlich in New York im Sommer wie immer schon drückend warm am Morgen. Gehe rechts rum, überquere die Lexington Avenue und habe dann links meinen City-Bike-Stand stehen und kann dort wählen aus E-Bikes oder eben auch normalen Fahrrädern. Ich habe im Wesentlichen bis auf einmal das normale Fahrrad gewählt und biege dann links rum ab in die Lexington Avenue und fahre dann die 24 Blöcke von der 39. Straße bis zur 15. Straße East runter mit dem Fahrrad. Erst geht es ein bisschen hoch, dann geht es runter. Man kann in New York als Fußgänger und als Fahrradfahrer ohne Probleme über Rot über die Ampel fahren. Vor allem, wenn wenig los ist. Wenn man aufpasst, da wird man auch nicht angehalten, selbst wenn die Polizei da steht. Man kommt also eigentlich ungefähr so schnell voran wie die Autos, manchmal sogar schneller. Ungefähr 4, 5 Blocks vor dem Lee Strasberg-Institut, zu dem ich euch jetzt mitnehme, gibt es den Gramercy Park. Der Gramercy Park ist, wer schon mal in London war, der kennt diese kleinen Parks, teilweise auch privat, wo nur die privaten Leute rein dürfen, mit den Reihenhäusern außenrum. Und man fühlt sich an diesem Gramercy Park fast ein bisschen nach London versetzt. Es ist ein Park, ein Karree, ein Rechteck mit circa 4- bis 5-stöckigen hohen Reihenhäusern mit den Eingängen. So ein bisschen anders als in London, da sind die Eingänge meist ebenerdig. Hier in den USA ist es ja meistens so, dass da so Stufen davor sind, wie in den Brownstone-Gebäuden, die vor allem in Brooklyn noch sehr schön stehen. Also ich am ersten Tag, das heißt am ersten Tag des Workshops, am Mittwoch vorletzte Woche, fahre mit dem Fahrrad zum Lee Strasberg-Institut, vor dem dann schon einige der Teilnehmer ihre ersten Selfies gemacht haben, vor dem Eingang dieser roten Tür. Das Gebäude ist recht unscheinbar, ist über ungefähr 3 oder 4 Gebäude verbunden, hat 2 Haupteingänge, ist jetzt derzeit leider in einer Baustellensituation auf der Straße und ist direkt neben dem Union Square gelegen. Der Union Square ist auch ein öffentlicher Park, der aber von einer privaten Gemeinschaft als teilweise zumindest als ja, botanischer Garten, nein, eigentlich als Gewächsgarten genutzt wird und auch teilweise in der Woche geschlossen ist. Also eine kleine mini-grüne Oase in Midtown oder eigentlich schon fast der im Übergang von Midtown zu Downtown in der 15. Straße East. Und jetzt werde ich die 3 Tage versuche ich thematisch, vor allem für mein Thema, für das Thema Gesundheit, so ein bisschen aufzuarbeiten und euch Learnings mitzugeben, ohne zu groß in die Tiefe zu gehen. Aber ihr könnt unten in den Shownotes die Themen vertiefen. Und ich habe festgestellt, dass vieles von diesen Trainings für Schauspieler, für Actors, für Bühnenschauspieler und für Filmschauspieler sehr gut umsetzbar sind in die Gesundheit, für den Orthopäden wie mich oder auch für andere Coaches und ja, Wellness-Coaches, Personality-Coaches, Persönlichkeitsentwickler und andere, die ihre Coaches in einer bestimmten Richtung führen, leiten wollen, als Mentor fungieren wollen und motivieren wollen, dass die Coaches aus sich selbst heraus in ein besseres Leben gehen. Ein Tag Workshop im Lee-Strasberg-Institut. 3,5 Stunden morgens und 3,5 Stunden nachmittags. Wir wurden aufgeteilt in Gruppen von ca. 23 bis 25 Teilnehmern. Wir waren Gruppe B. Und an einem Tag haben wir die Themen Movement, also Bewegung, und Relaxation, also Entspannung, durchgenommen und am eigenen Körper, ja, erleben dürfen. Es sind dort renommierte Lehrer des Method Acting und eben auch Lehrer von Therapie und auch Übungsmöglichkeiten, die Lee Strasberg schon vor über 100 Jahren als wichtig angesehen hat. Movement, also Bewegung, ist ja in jedem Bereich von Therapie, dem Orthopäden ja nicht unbekannt, wichtig, sich durch Bewegung in neue, bessere Zustände zu bringen. Hier wird im Lee Strasberg Institut vor allem die Feldenkrais-Methode, eine Methode von Moshe Feldenkrais, ja, bevorzugt oder beziehungsweise gelehrt, weil diese Methode sehr das eigene Empfinden, die Improvisationsmöglichkeit der Bewegung, also nicht streng vorgegebene Bewegungen, sondern das Selbsterfahren der Bewegung mit in das Konzept einbezieht. Wir haben verschiedene Module der Bewegungen festgestellt und als Learning, immerhin ja 3,5 Stunden, also den ganzen Vormittag, war dieses Modul, haben wir festgestellt, dass man mit kleinen, wiederholten Übungen Erfahrung von Bewegung schon relativ schnell an diesem einen Morgen, eigentlich in wenigen 10 und 20 Minuten, Veränderung spüren kann. Also ein Change, eine Veränderung ist schnell möglich. Ein dauerhafter Change, eine dauerhafte Veränderung natürlich ist durch Training möglich. Also man muss dann, wenn man seine Methode gefunden hat, seine Übungen in der Feldenkrais-Methode, muss man natürlich dranbleiben und es bestenfalls täglich machen, wenn nicht sogar mehrfach täglich. Dann sind die Module natürlich auch nicht 3,5 Stunden, sondern vielleicht nur noch 3,5 Minuten oder 5 Minuten oder 10 Minuten. Als Tipp kann ich euch mal geben, dass ihr zu einer Musik, die euch gefällt, tanzt. Nein, nicht tanzt, als tanzen, sondern einfach nur die Musik hört und die Musik in euren Körper, in euren Körper fließen lasst und dann einfach merkt, was die Musik, was der Körper mit der Musik macht, wie die Musik sich im Gefühl verändert. Also er hat uns drei verschiedene Musikstücke vorgespielt und wir haben uns bewegt im Raum mit offenen Augen, um keinen umzulaufen oder auch mit geschlossenen Augen auf der Stelle. Und für mich war das Gefühl so toll, wenn man die Musik weniger als Musik empfindet, sondern einfach als, ja, was ist Musik? Musik ist ja auch bewegte Wellen, bewegte Schallwellen. Dass man so in die Schallwellen übergeht, sich dabei natürlich bewegt, aber dann, dass alles so eins wird in der Zeit. Man kann das jetzt schlecht so rüberbringen. Probiert mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, vor allem auch für orthopädische Patienten, kann ich ganz klar sagen, weil es gerade für Rückenschmerzpatienten eine sehr anerkannte Methode ist, versucht mal die Feldenkrais-Methode. Dann gab es Mittagspause wie an jedem Tag. Da wurden wir ausgeführt in Restaurants in der Umgebung des Union Squares. Und dann kam der zweite Teil von Movement und Relaxation. Und dann sind wir nachmittags, nachdem wir nach dem Mittagessen schon relativ müde waren oder auch von dem Abend zuvor, wurden wir begrüßt von Lola Cohen, eine 78-jährige Koryphäe des Method Acting, des Method Actings, der Methode des Method Acting. Und ihr Hauptfeld in der Schule dort ist der Kursblock Relaxation, also Entspannung. Diese Kurse werden immer, was hat sie gesagt, dreimal die Woche pro Gruppe gegeben und dann 12 Wochen. Das sind immer 12 Wochenkurse und wer dort ein Jahr bucht, der macht dreimal 12 Wochen, kriegt aber mutmaßlich dann auch dreimal 12 Wochen dieses Relaxation. Wir konnten also nur kurz reinschnuppern. Aber diese Frau, die ist so inspirierend, so motivierend gewesen, das war so klasse. Wir haben drei große Dinge dort gelernt. Wir haben oder gemacht. Wir haben zunächst mal gelernt, dass Entspannung auf keinen Fall heißt, dass man passiv entspannt, also auch nicht unbedingt meditiert oder sogar einschläft. Einschlafen ist eigentlich ein großer Fehler, der sollte nicht passieren, sondern dass man die Entspannung dazu nutzt, seinen Geist zu schärfen für die Aufgaben, die dann folgen. Aber nicht als sture und schwierige Aufgabe, sondern es erst mehr geschehen zu lassen. Zum Beispiel ist ein Aufgabenbereich die Imagination, also die Vorstellung mit allen Sinnen. Also man soll sich Dinge vorstellen, die man fühlt, schmeckt, riecht, hört und sieht. Also sieht vor dem geschlossenen Auge. Da könnt ihr euch mal jetzt eine Übung vornehmen oder vielleicht auch jetzt direkt mitmachen. Könnt dann kurz danach stoppen und macht die Übung mal für 5 Minuten, besser sogar 10 Minuten. Macht euch eine Uhr an, dass ihr 10 Minuten danach fertig seid. Stellt euch vor, ihr sitzt morgens mit eurem Lieblingsgetränk am Frühstückstisch. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass ihr dieses Lieblingsgetränk herstellt und in eurem Lieblingsbehälter für den Frühstückstisch vorbereitet und euch an den Frühstückstisch setzt. Stellt euch das mit geschlossenen Augen möglichst plastisch vor. Fühlt die Situation, schmeckt die Situation, schmeckt das Getränk, riecht das Getränk, spürt, fühlt, wie ihr das Getränk zubereitet, fühlt, wo ihr drauf ihr sitzt. Ist euer Stuhl angenehm? Ist er hart oder weich? Hört eure Umgebung und seht, was ihr morgens in eurer Umgebung am Frühstückstisch seht. Und das macht ihr 1 Minute, 2 Minuten. Bis 10 oder sogar 20 Minuten. Und da mal drauf einlassen. Wenn Gedanken kommen, lasst die vorbeifließen, bewertet sie nicht. Die kommen, die gehen dann auch wieder und kommt wieder zurück zu eurer Aufgabe. Nein, zu eurer Imagination für diese Situation. Wir haben noch mehrere Situationen gemacht. Das kann man in Ihrem Buch nachlesen. Das werde ich unten auch, habe ich hier liegen, das Buch, unten verlinken. Und eine Sache möchte ich euch doch noch weitergeben. Da ging es darum, man sollte sich vorstellen, man ist irgendwo, ganz egal wo, und man beißt in eine saure Zitrone hinein. Und zwar alles drumherum, also wie man die anfasst, wie sie sich anfühlt, wie das Fruchtfleisch sich anfühlt, wie man schon, wie die, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ihr vielleicht auch, zieht sich schon hier so mein Mundwinkel zusammen. Und das mal so plastisch wie möglich, auch wieder 10 Minuten, 15, eher 20 Minuten in sich aufgehen zu lassen. Und dann zu spüren, was einem leicht fällt, was einem vielleicht nicht so leicht fällt, aus diesen Sinnen heraus sich das Ganze vorzustellen. Der zweite große Modulanteil war das Fühlen, das Ausdrücken, und dabei spüren, ohne Worte, nur mit Pantomime von Bedürfnissen. Sie redet in ihrem Buch von eben Needs-Bedürfnissen. Das sind nicht nur positive Bedürfnisse, Bedürfnisse, die ein Mensch hat, die Menschen haben, in ihrer Kommunikation diese auszudrücken im Umgang mit anderen Menschen. Vor allem im Umgang mit anderen Menschen. Zum Beispiel Liebe, Trost, Begehren, Verführung, Unterhaltung, feiern, sich feiern lassen, eine Person feiern, Verabscheuung, anschuldigen, betteln, zerstören, bezaubern, demütigen, locken, jemanden anlocken, locken, sich offenbaren und amüsieren. Sich amüsieren, jemanden amüsieren. Sie nennt das 15 Needs, 15 Bedürfnisse, die jeder Mensch irgendwann in seinem Leben verspürt und die er in der Kommunikation mit der Außenwelt dann auch äußert. Vor allem eben nicht in Worte und auch geschriebene Worte, wenn man so WhatsApp und so liest, sind oft trügerisch, sondern in der Körpersprache. Und da haben wir eben auch eine Übung zu gemacht, eine relativ ausführliche Übung, so ein Rollenspiel auf der Bühne. Und das war auch sehr, 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 das ist so richtig in die Tiefe gegangen. Könnt ihr auch mal probieren, euch in diese 15 Needs, ich werde die unten in den Shownotes nochmal reinschreiben, auch das Buch von Lola Cohn, die im Übrigen in Woodstock wohnt. Woodstock kennen all die, die Woodstock Festival 1969 kennen, mit Jimi Hendrix und Co. Da wohnt sie 2 bis 3 Tage die Woche und am Wochenende und 2 bis 3 Tage wohnt sie in einem Apartment in New York City. Aber das nur nebenbei. Das war also der Tag mit Bewegung, Feldenkrais und Relaxation, Entspannung Aber nicht einschlafen und total abschalten, sondern aktive Entspannung als Vorbereitung für das, was danach kommt und zum Nutzen für die Tätigkeit danach. Ja, und der zweite Tag war in mehreren Modulen. Ich möchte auf ein Modul besonders eingehen, und zwar das Modul Tai Chi. Das Modul hieß, ich gucke mal kurz in unseren Stundenplan, das hieß tatsächlich auch Tai Chi bei Michael Eisenstein, also Michael Eisenstein, ein auch Taekwondo-Meister, den sechsten Dan, also den sechsten schwarzen Gürtel im Taekwondo, aber eben Tai Chi als eine ganz andere Bewegung, auch wenn Module aus dem Kampfsport kommen. Was haben wir bei Michael gelernt? Bei Michael haben wir gelernt, auch wieder 2 Stunden ungefähr, dass die Atmung ganz wichtig ist. Ihr werdet in den meisten Übungssitzungen, auch beim Physiotherapeuten, bei vielen Methoden zur Entspannung, zur Heilung, zur Beweglichkeitsverbesserung, überhaupt zur Verbesserung des Selbstempfindens, des Befindlichkeit, des Wohlempfindens, die Atmung finden. Und wir haben eben gelernt, wie man Atmung und Bewegung, Atmung in verschiedenen Rhythmen, insgesamt alles relativ langsam und bewusst, wie man das nutzen kann, um einen schnellen Wechsel, wieder Changement, also eine Veränderung des Bewusstseins erzielen kann. Und hier spielt natürlich der Parasympathikus durch die Atmung, also unser Nicht-Angriffssystem, also unser Ruhesystem, einen ganz großen Stellenwert in diesem System der Atmung. Atmung, Bewegung und Atmung, und das mit bestimmten Rhythmen, die eben unser Trainer vorgegeben hat. Tai Chi ist ja nicht unbekannt, das sind ja diese langsamen Bewegungen, die teilweise tausende Leute in China machen, auf dem Platz des himmlischen Friedens vor der verbotenen Stadt, und zwar in Einklang miteinander, in Einklang mit sich selber und Harmonie durch Atmung, Harmonie der Bewegung, Harmonie des Körpers und Atmung und des Geistes ist eigentlich so das Learning aus diesem Tai-Chi-Modul. Versucht mal Tai-Chi, ich werde wahrscheinlich mir eine Gruppe suchen oder vielleicht auch das nur per YouTube mir mal genauer anschauen. Es war jedenfalls in dieser kurzen Zeit eine sehr intensive Erfahrung. Das Zweite, was sehr intensiv uns beigebracht worden ist in einer Übung, ich will die gar nicht so genau erklären, aber stellt euch vor, man lernt immer, man soll im Fokus bleiben. Wir haben eine Übung gemacht, wo wir festgestellt haben, dass man, wenn man sich in einer Gruppe bewegt, in einer Gruppe funktionieren muss, in der Gruppe auch wissen muss, was der andere macht, der enge Fokus, es gibt nämlich auch einen weiten Fokus, der enge Fokus stören kann, um als Gruppe zu funktionieren. Das ist Tai Chi, läuft ja auch oft in der Gruppe. Da bewegen sich alle gleich, obwohl 3000 Menschen auf einem Platz stehen. Das geht nicht, wenn man nur auf den Vordermann guckt oder nur auf seine Füße guckt oder nur auf sich fokussiert ist. Nein, man braucht einen großen Fokus. Man muss einen Fokus, einen weiten Fokus haben. Es ist also nötig, gelegentlich einen weiten Fokus zu haben und einen engen Fokus zu haben. Und da auch wechseln zu können und auch zu wissen, wann welcher Fokus wichtig ist. Das dritte Learning war, dass wir Partnerübungen gemacht haben und versucht haben, in verschiedenen Körperpositionen den, ich sag mal Gegner, eigentlich nicht Gegner, aber den Gegenüber mit bewussten Bewegungen, eigentlich war das Ziel, den anderen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Könnt ihr gerne mal mit euren Leuten probieren, Hand gegen Hand gegenüberstellen, eine stabile Position einnehmen, wo man denkt, die ist stabil, und dann versuchen, den anderen wegzuschubsen. Versucht aus, ob es gut ist zu schubsen, ob es gut ist locker zu bleiben, ob es gut ist wegzugehen, ob es gut ist, den Druck zu verändern. Was wichtig ist, macht man die Augen zu, guckt man sich den anderen an, versucht man zu spüren, wann der andere wie reagiert, versucht man den anderen erst kennenzulernen. Das ist jetzt nicht nur in Situationen, wo man miteinander kämpft, sondern auch, wo man miteinander spricht, wo man vielleicht unterschiedlicher Meinung ist, wo man diskutiert. Es ist immer gut, das Ganze erstmal auf sich zukommen zu lassen. Wenn man zu schnell nach vorne springt oder auch zu schnell nach hinten ausweicht, kommt man eher aus dem Gleichgewicht. Versucht erstmal, die Person, die dir gegenüber ist, kennenzulernen. Natürlich jetzt hier in dieser Übung körperlich mit Druck, aber auch anschauen, wie die Augen sind, wenn man im Gespräch ist, auch wie das Gespräch ist. Und auch eine solche Übung, ich weiß gar nicht, ob das eine echte Tai-Chi-Übung ist, bringt einen im Zusammenleben und auch in der Diskussion, im Familienleben, im Berufsleben durchaus in eine Position, den Gesprächspartner besser zu verstehen. Vor allem man versteht den nicht von Anfang an und ist eher dann im Risiko, einen Fehler zu begehen und selbst aus der stabilen Lage herauszukommen. Das war also Tai Chi im Lee-Strasberg-Institut. Ja, im nächsten Modul ging es um die Stimme, The Voice. In dem Fall in erster Linie für Bühnenschauspieler die Stimme des Sprechens, aber auch die Stimme des Singens. Alle Bühnenschauspieler und Filmschauspieler machen auch eine gesangliche Ausbildung. Wir hatten einen Lehrer, der Name ist Bruce Baumer, ein ehemaliger Bass-Opernsänger, der die Seite gewechselt hat und nun eben Sänger ausbildet, aber eben auch Schauspieler ausbildet. Und hier ging es natürlich auch darum, dass die Stimme ein Volumen braucht, einen Umfang braucht und dass man diesen auch trainieren kann. Dass Singen zwar ein Talent sein kann, aber eigentlich ein Handwerk ist. Also man kann singen lernen. Und so kann man auch sprechen auf der Bühne lernen. Auch artikuliert zu sprechen auf der Bühne. Wir haben von Michael Eisenstein, dem Tai Chi-Lehrer, gelernt, dass er eine Stunde, bevor er auf die Bühne geht, er ist nämlich auch Bühnenschauspieler, eine Stunde vorher Vocal Training macht, relaxierendes Training macht, er macht Tai Chi, er macht Atemtraining. Eine Stunde übt er nichts mehr an der Speech oder an seinem Vortrag, an seiner Rolle, sondern nur noch, dass er eben gut da reingeht. Die Stimme wird auch wieder sehr viel abhängig gemacht von der Atmung. Hier ist die Atmung wieder wichtig. Wichtig ist, dass in keiner Stelle des Sprechens man komplett aus- oder komplett einatmet. Es ist vielmehr so, dass alles locker bleibt. Und ganz wichtig ist, das weiß man eigentlich, aber macht man oft nicht, dass man eben nicht in den Brustkorb einatmet, sondern dass der Bauch sich bewegt, wie so ein Blasebalg. Also ich habe mir das so verstanden, so ein bisschen so wie bei einem bei einer Ziehharmonika oder bei einem wie heißt, Dudelsack, wo immer im Prinzip ein bisschen Luft in diesem Ding drin ist, der Ton weitergeht, weil immer Luft in dem Dudelsack Sack drin ist. Also nicht komplett raus und nicht komplett rein, weil da muss man Atem holen, sondern eigentlich kann man, ohne dass man es merkt, immer wieder Luft rein und rauslassen. Das kann man üben. Und er hat uns eine Übung mitgebracht, ein Vocal Production Warm-up. Das macht man dann auch natürlich vor der Rede, vor einem wichtigen Gespräch oder wenn man singen möchte, macht man diese Übung natürlich ein, zwei, dreimal am Tag und ja, siebenmal die Woche, 365 Tage im Jahr. Und dann wird man automatisch durch das Üben, nicht nur durch Talent, sondern vor allem durch das Üben in seiner Stimme besser. Also, wenn ihr was zu sagen habt, ist eure Stimme wichtig. Wenn ihr was zu singen habt, ist eure Stimme wichtig. Wenn ihr bei anderen mit eurer Stimme beeindrucken wollt, und das wollen ja viele, und auch jetzt hier bei unserem Expertenkongress sind ja viele, die auf die Bühne wollen, ich ja auch, ist die Stimmbildung, die Stimmausbildung wichtig. Und es macht Sinn, darüber nachzudenken, sich einen Stimmtrainer zu engagieren. Der Bruce Bäumer meinte aber auch, es gibt eben viele Scharlatane. Und dann ist es manchmal besser, man macht das selbst mit einem YouTube-Video von ihm oder dieser Übung, die ich hier liegen habe. Oder man muss sonst irgendwie herausfinden, welcher Trainer gut und welcher Trainer nicht gut ist. Also übt eure Stimme. Denn wenn ihr eure Stimme übt, kommt ihr auch anders rüber. Ihr werdet anders wahrgenommen, ihr werdet ernst oder weniger ernst genommen, ihr werdet besser verstanden oder schlechter verstanden. Es geht auch um Stimmhöhe, Stimmtiefe, Stimmlautstärke, Stimmtemperatur, Stimmgeschwindigkeit. Und das ist alles wichtig, das kann man lernen. Ja, und jetzt fasse ich die Module zusammen, die tatsächlich so in Richtung Film, Funk und Fernsehen und Schauspielerausbildung gehen. Aber auch da überhaupt nicht nur wichtig für die Schauspielerausbildung, sondern ich finde für jeden selbst. Wir haben an einem Tag, dem ersten Tag, fast hätte ich es lieber am letzten Tag gehabt, aber man kann es sich ja nicht aussuchen. Kamera, Film, also wirklich Kamerafilm. Wir haben Filme gedreht, improvisierte Filme. Wir haben eine Kamera mitlaufen lassen. Wir hatten einen Aufnahmeleiter, wir hatten einen Regisseur, wir hatten einen Producer, wir hatten Hauptdarsteller, Nebendarsteller, wir hatten jemanden, der das Mikrofon gehalten hat. Also ein richtiges Kamerasetting eines Kinofilms haben wir dort gemacht. 3,5 Stunden und haben sehr, 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 sehr viel Spaß gehabt. Also Das wichtigste Learning war gar nicht, was wir da fabriziert haben. Es war richtig lustig, aber auch durchaus sehr kreativ, sondern mehr, wie man im Team zusammenarbeitet, vor allem mit Leuten, die man, deswegen war der erste Tag vielleicht doch gar nicht so schlecht. Wir kannten uns ja nicht. Oder zumindest nicht richtig. Oder viele kannten sich nicht. Und trotzdem haben wir doch sehr gut miteinander zusammengearbeitet und funktioniert. Mal so, nicht immer, aber doch, es ging ganz gut. Wir kriegen die Filme noch und ich freue mich drauf. Die werde ich natürlich nicht veröffentlichen, logischerweise, aber ich freue mich drauf, riesig, die dann zu sehen. Der zweite Tag, Teil des Tages, an dem ersten Tag, was aber auch sehr Bühnenarbeit und Schauspielerei ist, war Improvisation. Aber auch hier geht es darum, Improvisation als Schauspieler setzt ja voraus, und das ist nicht nur wichtig für einen Schauspieler, sondern es ist eher eine Kreativität, eine gewisse Intelligenz oder überhaupt Intelligenz, sich in kürzester Zeit auf neue Situationen einzustellen. Und das braucht man als Mensch, als immer, als in der Familie, mit Kindern, als Vorgesetzter, als Untergebener im Berufsleben, beim Sport. Man muss sich schnell auf neue Situationen, ja, einstellen können und diese umsetzen können. Und da ist Improvisationstraining auf der Bühne in einem Gruppensetting total schön zu sehen, auch wie man in 3,5 Stunden mit Hemmnissen am Anfang, Hemmungen auf die Bühne zu gehen, die einen mehr, die anderen weniger. Manche sind auch vielleicht nicht auf die Bühne gegangen, aber es ist gar nicht schlimm, dass man merkt, wie man Hemmnisse ja, ablegt und vor allem, wie man, indem man ablegt, zu urteilen, wie andere einen urteilen, aus meiner Sicht in dieser Improvisation sogar besser wird und einen besseren Ausdruck hat. Es ist sogar so, dass erst dann, wenn man ablegen kann, was glauben die anderen von mir, wie sehen die mich, wie urteilen die über mich, erst dann seine volle Kapazität ausschöpfen kann. Also denkt mal drüber nach, wie oft seid ihr gehemmt, weil ihr glaubt, ach, der meint das so. Der traut mir das nicht zu, ich traue mir das nicht zu, weil ich glaube, der andere traut mir das nicht zu, die trauen mir das nicht zu, nein, das sieht doch doof aus, ich mache mich lächerlich, was können die anderen davon meinen, was meinen die anderen? Das sind ganz viele Glaubenssätze. Und wenn ihr euch in Improvisation übt, also übt zu improvisieren im Gruppenspiel, vielleicht gibt es auch eigene Spiele, man kann das über YouTube, ich weiß es gar nicht genau, aber diese 3,5 Stunden haben mir gezeigt, ich meine, das ist mir bekannt, aber ich habe es gefühlt, dass an dem Punkt, wo es mir egal war, aber auch an den anderen Modulen, an den anderen Tagen, was das Umfeld von mir denkt, ich besser wurde. Und dann, wenn dann das Umfeld über mich nachgedacht hätte, was mir ganz egal gewesen ist, wäre ich sogar noch besser rübergekommen. Ja, wie kann es denn besser laufen? Also legt eure Hemmnisse ab in Bezug auf, was glaubt die Umwelt. Nur ihr seid wichtig. Ja, und dann ein anderes Modul war Exercises, also Exercises, so ähnlich wie von Lola Cohen. Lola Cohen war ja, habe ich ja eben schon darüber gesprochen, das war Relaxation, die hat das Buch geschrieben, was ich unten verlinke. Das war am letzten Tag. Da geht es darum, dass man, wenn man auf der Bühne steht, als Schauspieler, oder auch im Filmsetting, dass man sich in ein Tier hineinversetzt, das von der Art und Weise, wie es sich bewegt, wie es so ist, so ähnlich wie die Rolle verhalten kann. Und dann wird man über 12 Wochen, das ist ein Modul von 12 Wochen, studiert man das Tier. Man geht in den Zoo, man guckt sich Filme an, man hört sich Geräusche an, man geht nochmal in den Zoo, man malt die vielleicht sogar auf, wird man in einer Übung über 12 Wochen, also das wird natürlich richtig verfeinert, zu einem Tier. Unsere Lehrerin hat uns einen Huhn vorgemacht, unglaublich. Aber die hat ja auch mehrere Monate dafür gebraucht, das herzustellen. Wir haben uns als etwas einfacher gemacht. Wir hatten ja nur 2 Stunden Zeit. Wir haben versucht, aber auch gar nicht, weil wir sind ja keine Schauspieler, wollen auch keine werden, ob man nicht vielleicht ein Tier als, ja, Hilfsperson, als Hilfstier für eine Rede, als Redner auf der Bühne haben kann. Wenn man mal rauskommt, wenn man Schutz braucht, wenn man merkt, das Publikum ist nicht so, wie man sich erhofft hat. Man kriegt vielleicht sogar Buhrufe, wo die Leute gehen weg und schlafen ein. Also irgendwas, wenn was nicht so gut läuft. Wie kann man sich ein Tier vorstellen? Und zwar so, dass es dann, also man wird nicht zum Tier auf der Bühne, aber man hat es kann quasi so in sich stehen, dass man diese Eigenschaft des Tiers, zum Beispiel Gelassenheit, in dem Moment sofort übernimmt und dann auf der Bühne auch ganz anders rüberkommt und auch weitermachen kann. Ich, das möchte ich euch verraten, habe erst einmal darüber nachgedacht, ein Stier zu werden. Wir sollten das ja wirklich werden, das Tier. Ich fand den Stier aber zu sehr auf Kraft und auf Hörner und auf die Hörner nehmen. Zumindest ist das, was ich mit dem Stier verbinde. Und bin dann relativ schnell, eigentlich sofort, auf den Grizzlybär gekommen. Oder überhaupt den Bär. Aber einen großen Bär, also Grizzlybär oder Kodiakbär sogar, fällt mir gerade ein. Und denkt natürlich dann immer gleich an verschiedene Dinge. Der Bär im Dschungelbuch, Balu der Bär, versucht es mit Gemütlichkeit und singt das dann natürlich auch. Und der Bär ist aber auch fürsorglich zu seinen Kindern, vor allem die Bärenmutter, ist aber auch wehrhaft gegenüber Feinden von außen, ist sowohl als auch Fleischfresser, aber auch Pflanzenfresser, kommt auch durchaus nur mit Pflanzen und vegetarisch zurecht, hegt und pflegt Bienen, um den Honig zu bekommen. Also es ist schon ein umfassendes Tier, wo sehr viele wünschenswerte Eigenschaften in einem, vor allem auch großen Tier, einfließen. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, wie lange das war, ich sag mal 20 Minuten, vielleicht war es sogar eine halbe Stunde, Zeit gehabt, uns langsam mit einer gewissen Anleitung durch die Lehrerin in dieses Tier nicht nur hinein zu versetzen, sondern es sogar zu fühlen und zu spielen und dann zu sein und dann aber wieder zurückzukommen, ohne es ganz zu verlassen, in die menschliche Rolle. Also dass man, wenn man das 12 Wochen übt, geht das bestimmt, dass man als Mensch auf der Bühne, als Schauspieler, die Eigenschaften, die man gerade braucht, aus dem Tier in jeder Sekunde, in der man sie braucht, aufrufen kann. Also wenn ihr ein Lieblingstier habt. Also ich habe da zwei Dinge gelernt. Schon vorher dabei, aber auch hinterher. Es gibt dieses Konzept des Krafttieres. Ein Krafttier. Jeder Mensch soll, das sagt das Konzept, ein Krafttier haben. Ich werde das unten verlinken. Ihr könnt es auch nachgoogeln. Das ist sicherlich sehr wirksam, wenn man mal aus den Fugen gerät oder etwas nicht so läuft. Vor allem vom Publikum, wie man sich das vorstellt. Das Zweite, was für mich noch etwas fester und härter oder eindrücklicher ist. Ihr kennt, oder die meisten von euch, hoffe ich, kennen Harry Potter, die 7 Bände. Und dann gibt es ja Expecto Patronum. Expecto Patronum, ein Zauberspruch. Und jeder dieser Zauberer hat ein Patronus, also ein Hilfstier. Ich glaube, das sind auch im Wesentlichen Tiere, soweit ich weiß. Also ein Tier, was erscheint, wenn man in Not gerät. Man kann dieses Tier aufrufen mit dem Zauberspruch. Manchmal kommt es auch von selber aus sich heraus und hilft einem in Notsituationen. Ist es nicht sinnvoll? Und da, also mein Grizzlybär, mein Kodiakbär, mein Bär aus dieser Übung, die nur 20 Minuten lang war, wird für immer und ewig mein Patronus sein. Mein Expecto Patronus Patronus. Mein Krafttier und das Tier, was mich in ungünstigen Situationen, aber vielleicht nicht nur, aber vor allem ungünstigen Situationen auf der Bühne, mit Patienten, mit Klienten, aber auch in der Familie und in der Beziehung stark macht. Deswegen ja auch Krafttier. Ein Krafttier soll stark machen, wenn man die Stärke gerade aus sich heraus ohne dieses Krafttier nicht hat. Denkt mal drüber nach und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Modul, nicht nur oder gerade nicht nur für Schauspieler, sondern für alle Menschen.
Ja, hallo ihr Lieben. Ich sitze jetzt hier am 29.06.2025 auf Staten Island, also dieser südlichen Stadtteilinsel von New York, und bin hier mit Sonnenaufgang hingefahren. Habe ich auch noch nie gemacht, bin jetzt schon zum dritten Mal in New York, habe ja auch damals 1996 vier Monate hier verbracht. Aber so ein Sonnenaufgangsding habe ich auch damals nicht geschafft, auch 88 nicht, als ich hier war. Und es ist unbeschreiblich schön. Ich sitze hier, es ist still, ich höre nur das Vogelzwitschern im Hintergrund. Ihr hört es wahrscheinlich auch. Eigentlich war hier ein Interview geplant, aber wie das so ist in New York, you never know. Es ist schon so, dass immer wieder mal Termine sich verschieben, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Das Interview wird dann eben per Zoom stattfinden oder vielleicht doch noch heute irgendwo. Ich hatte einfach auch jetzt diesen Platz hier ausgesucht. Dieser Platz als Interviewplatz ist einfach genial. Da es aber nicht geklappt hat, werde ich euch jetzt meine Gedanken hier mitteilen. Normalerweise schneide ich ja die Sachen nicht, aber ich rede jetzt einfach mal hier. Ich werde wahrscheinlich um 7 Uhr mit der Fähre zurückfahren mit der nächsten, vielleicht auch erst um 19:30. Jetzt haben wir 19:40. Ja, die Gedanken so über diese Woche oder gute Woche hier in den USA. Ein Fazit direkt zu Beginn, lasst euch nicht abstrecken, in die Staaten zu fahren. Weder, naja, von den Preisen, die muss man vielleicht kalkulieren. Also man muss schon entweder viel Budget haben oder eben auch Low Budget leben. Das geht auch hier. Oder Lower Budget. Low geht eigentlich überhaupt nicht. Außer die Staten Island Ferry, die ist natürlich umsonst. Eins der wenigen Aktionen, die umsonst sind, wie zum Beispiel Opera in the Park und verschiedene Aktivitäten, Konzerte und so, gibt es schon umsonst. Vieles ist aber eben auch pricey. Versucht auch, wenn er in Diskussionen kommt oder Gesprächen kommt mit Einheimischen, kann man mit denen auch durchaus über die Politik sprechen, diskutieren, friendly, freundlich. Ich war ja in Philadelphia, also in der Nähe von Philadelphia, in Egg Harbor City, in einer Airbnb-Wohnung, in einem Haus, hatte ich ein kleines Zimmerchen, relativ große Familie, die auch noch ihre Enkel und Schwiegerfamilie dabei hatten und der junge Sohn hatte noch die Freundin dabei und alles knubbelte sich in einem Badezimmer oder um ein Badezimmer herum, war spannend. Und dann bin ich abends eingeladen worden, dort auf die Porch und da haben wir tatsächlich eine halbe Stunde relativ, na, konfliktfrei, also wir waren schon unterschiedlicher Meinung, über Trump und die Politik, überhaupt das, diese komischen Zeiten hier in den USA diskutiert. Und da haben wir auch, es ist ein Latino-Paar, natürlich lange schon in den USA, über 30 Jahre. Sie, glaube ich, 25 jetzt genau, seit 2000, können richtig gut Englisch, mit einem Akzent natürlich, kommen aus Peru, aus der Nähe von, Lima, meine ich, oder ist auch egal. Die Tochter, die ist 23, die ist noch in Peru geboren, also müssen sie vor 20 Jahren ungefähr hier hingekommen sein. Und der Sohn ist irgendwie, weiß ich nicht, geschätzt 18 oder sowas in der Richtung. Und sie ist Trump-Wählerin. Relativ klare Trump-Wählerin und er ist völlig dagegen. Und er macht sich Sorgen um die Migration und über verschiedene Dinge, die Trump so anstößt. Und ich bin mit Trump ja so ein bisschen zwiegespalten. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Hier gibt es so viel Freundlichkeit, also in dieser Stadt auch, vor allem von den Einheimischen und im Wesentlichen zumindest. So dass man sagen kann, lass den Trump sein Trump-Zeug machen, deshalb nicht in die USA zu fahren, ist, naja, was heißt das, ein Fehler? Aber sollte man sich überlegen. Der Dollar steht momentan ja auch noch relativ gut, das heißt, wir sind ja ca. 15% von 1:1 weg. Also man kann hier gut eigentlich 1:1 rechnen, weil ja immer noch Local Tax draufkommt. Dann ist man bei 1:1, 1 Euro, 1 Dollar, 1 Dollar, 1 Euro. Und dann lebt es sich halt, wie es sich hier lebt. Allein schon die Preise für Sprit und Ähnliches sind auf dem Land natürlich deutlich günstiger. Jetzt zur Medizin hier. Ich habe so ein bisschen geguckt. Ich war als erstes im Drugstore. Das ist ja hier Drugstore Pharmacy, Pharmacy Drugstore. Das ist ja eigentlich gar nicht so zu trennen wie bei uns. Bei uns ist ja in den Apotheken eher so ein bisschen Drugstore, also Drogerie und eher dann nur Apotheke. Hier ist es eher so, dass die Drugstores, / Pharmazie, große Drogerien sind, so wie bei uns, die wir kennen. Und dann hinten gibt es so einen Corner, so eine Ecke, wo dann die Pharmacy ist. Und was, das hatte ich auch gefragt, was immer noch hier üblich ist, zwar auch immer weniger, aber man kann immer noch Tabletten over the counter kriegen, die abgezählt sind. Dann schreibt der Arzt 21 Tabletten auf, 7 Tage, 3-mal am Tag, dann kriegen die Patienten 21 Tabletten abgezählt oder in so einem Tütchen aus einem Dispenser heraus. Aber das ist, hat mir die Mitarbeiterin in der Apotheke gesagt, das wird auch weniger hier. Einfach aus hygienischen Gründen und auch aus Kostengründen. Abpacken ist anscheinend doch günstiger. Wobei Kostengründe weiß ich gar nicht, weil natürlich auch sehr viel, zu viel dann auch aufgeschrieben wird. Bei 21 Tabletten zum Beispiel nimmt man eine 20er, fehlt eine, muss man eine 50er nehmen. Letztendlich sind dann 29 Tabletten verschwendet. Die landen dann irgendwann unverbraucht in der Mülltonne oder werden sonst wie nicht vernünftig gebraucht. Jetzt fährt hier gerade eine Fähre rein oder ein Kreuzfahrtschiff. Silhouette, ein kleines Kreuzfahrtschiff, wenn man die großen so kennt. Und die haben natürlich auch eine richtig tolle Einfahrt jetzt auf die Skyline von New York. So sind früher die Pilgrim-Fahrers Und die, überhaupt die ganzen, die hier sich vor 250, 300 Jahren niedergelassen haben, aus Europa gekommen sind, sind ja dann in diese Bucht reingefahren und haben dann Downtown die, na gut, die Pilgrimfahrt das noch nicht, aber später die wachsende Stadt, die wachsende Skyline von New York, die ja sich immer wieder wandelt, gesehen und haben sich Hoffnung gemacht hier im Land of the Free, später Land of the Free, also vorher auch schon, aber zumindest in, als dann 1776, nächstes Jahr 250 Jahre, die Unabhängigkeit erklärt worden sind, sich hier niedergelassen haben. Ja, andere Medizin. Samstag hatte ich geplant, mir ein Fahrrad, ich habe das Fahrrad jetzt noch gebucht, einen Tagespass, Citybike kann ich nur empfehlen, meine Bike-Tour oder früher war es dann Rollerblade-Tour, um den Central Park zu machen, bin erstmal mit dem Fahrrad über die Park Avenue, meine Park Avenue, die ich so oft gefahren bin, zum Mount Sinai Hospital gefahren, das auch nochmal sehr gewachsen ist, muss ich sagen, also da wird einiges sich noch an Kapazitäten erweitert haben und erstmal zu meinem Wohnheim dort, zu Aaron Hall. Und dann habe ich kurz einen Medizinstudenten interviewt, der aus Delaware kommt und da eine Wohnung hat. Stimmt nicht, ein Zimmer in einer WG. Interessant war immer, bei den Studenten in den USA, die kriegen oft Scholarships, das heißt, die kriegen Stipendien. Da zahlen die ja nicht selber für die Unterkünfte, weil das ja dann das Stipendium bezahlt für die 4 Jahre oder sogar 6 Jahre Med School, also Medizin. Uni. Und der meinte, so ein Zimmerchen würde ungefähr $790 kosten. Er hat aber auch sogar eine Wohnung mit Balkon. Das sind ganz wenige in diesem Wohnheim. Und wenn man sich überlegt, dass ich vor 29 Jahren hier war, noch zu D-Mark-Zeiten, aber ich habe natürlich Dollar bezahlt und da war der Dollar, ich meine, auf, ich glaube, 2,20 Mark, also etwas mehr, deutlich, also mehr als so ein Euro. Auf alle Fälle, also da war der Dollar stärker und alles für uns teurer. Da kostete die Wohnung mit allen drum und dran, ich meine auch schon um fast 650, fast 700 Dollar. Und das heißt, die Preise haben sich im Wohnbereich für Studenten wohlgemerkt nicht so verändert. Wobei das im normalsterblichen Wohnbereich woanders aussieht, wenn man nicht seit 30 Jahren schon eine Wohnung gehabt hat. Und er meinte auch, ich habe ein bisschen interviewt, wie denn so das Medizinstudium und so ist und wen er da so kennengelernt hat. Er kannte noch einen Professor, mit dem ich zusammengearbeitet habe, also den ich über die Schulter gucken lassen durfte, Konstantin Fuster, einen Kardiologen, einen spanischen Kardiologen, der einen guten Namen hier hat in den Staaten. Und er meinte, ah ja, morgen hat er Psychologie oder Psychiatrie, er wüsste es noch nicht ganz genau, so ein Round, also so eine Art 3 Wochen oder so ein Praktikum, weil ja jetzt Sommer ist. Und wer auch ganz interessiert ist, was ich so mache und habe ich ein bisschen interviewt, wie das denn laufen würde mit dem Studium. Und es hat sich eigentlich auch, wie in Deutschland auch, ich weiß es ja durch meine Tochter, nicht so wahnsinnig viel geändert. Es läuft ja immer noch so, wie es läuft, dass man als Student direkt im ersten Semester, und das ist der große Unterschied, zu dem, was in Deutschland läuft, im ersten Semester, also am Ende des ersten Semesters, kriegt man einen Studenten, meistens 1 oder 2 oder 3 Semester höher als Tutor an die Hand. Also jeder Student hat einen Tutor. Das gibt es in Deutschland inzwischen teilweise auch, zumindest in Mannheim, soweit ich weiß, aber auch nicht regelhaft. Und man hat spätestens ab dem zweiten Semester hat man eigene Patienten. Also echte eigene Patienten, die man betreut, die man in der Family Practice sieht und auch wieder sieht, wenn diese eben mehrfach kommen. Und ich finde, das ist schon mal ein großer Vorteil der amerikanischen Ausbildung, dass die dort praktischer lernen. Praktischer und weniger in Feinheiten. Also hier lernt man Feinheiten erst nach dem Facharzt oder nachdem man das Studium zu Ende hat, wenn man das forschen möchte. Aber vorher ist es eher basic auf den Punkt, schnelle und richtige Entscheidungen zu treffen. Und das ist in Deutschland leider immer noch so ein bisschen anders. Da geht es sehr ins Detail. Ich habe ja die amerikanischen Staatsexamen gemacht, also das erste und das zweite. Das erste ist so ein bisschen wie das Physikum. Und das zweite ist eben so wie diese zweite und dritte Prüfung in Deutschland. Es gibt auch noch ein drittes Staatsexamen. Das habe ich dann nicht gemacht, weil ich mich damals gegen eine Übersiedlung in die Staaten entschieden habe. Aus verschiedenen Gründen. Und da geht es darum, in 60 Sekunden in relativ viel Text und Information die, ja, das Wesentliche herauszufiltern. Also auf den Punkt zu kommen in kurzer Zeit. Und zwar noch kürzer, viel kürzer als in Deutschland. Da habt ihr 90 Sekunden Zeit für eine Multiple-Choice-Aufgabe. Oft weniger Text, aber viel mehr ins Detail. Also wissen, was man hinterher mutmaßlich gar nicht mehr braucht. Und das ist schade, weil die meisten Ärzte brauchen das so nicht. Die brauchen schnelle, prägnante Entscheidungen, müssen eigentlich wissen, wo man es nachschlägt und nicht alles im Kopf haben. Das noch zum Unterschied so ein bisschen. Das Gesundheitswesen ist natürlich grundsätzlich unterschiedlich. Da werde ich noch ein bisschen zu recherchieren. Ich werde vielleicht heute noch mal jemanden interviewen. Ich habe da jemanden im Kopf. Also interviewen zumindest mal. Jetzt auch der Student wollte sich jetzt nicht interviewen lassen und aufnehmen lassen. Deswegen berichte ich das. Ach, ich habe auch noch so eine im Park noch eine Mitarbeiterin getroffen, die dort arbeitet. Aber eine Schwester, die war da gerade am Frühstücken, wo ich sonst auch mal gefrühstückt habe oder zu Mittag gegessen habe. Und dort habe ich mal gefragt, wie es denn so läuft im Annenberg-Building und wie das da so ausschauen würde. Und sie meinte, ja, das ist immer noch so wie immer. War jetzt noch nicht so lange da, weil sie noch nicht so alt gewesen ist. Ich denke mal Mitte 30. Die Chirurgen fangen morgens um 6 Uhr an. Die Studenten kommen schon um 5 teilweise, 5.30 Uhr, bereiten schon mal die Round vor. Um 6 ist Round. Und dann gehen die um 7 Uhr in den OP, dauert je nachdem bis 2, 3, 4 Uhr. Und dann sind die nochmal bis mindestens 6 oder 7 in der Klinik, wenn sie keinen Dienst haben. Also 12-Stunden-Tage, 13-Stunden-Tage sind da gang und gäbe. Die Internisten sind ein bisschen weniger streng mit den Stunden. Das habe ich ja damals erlebt. Aber ich war auch Student und wurde oftmals auch rausgeschmissen, um New York kennenzulernen. Und dann haben die Chirurgen weiterhin jeden zweiten Tag Dienst. Jeden zweiten Tag. Inzwischen scheint es aber so zu sein, vielleicht haben die hier auch so ein bisschen mit Arbeitsschutz zu tun, dass es jeden zweiten Tag einen Dienst gibt, der in der Klinik ist, zumindest mal ganz nah an der Klinik ist oder in der Klinik. Und dann der zweite von diesen jeden zweiten Tag ist dann Hintergrund. Dann kann man sich auch mal entfernen, da muss man halt innerhalb von einer halben Stunde, meinte sie zumindest, in der Klinik sein. Kann also in Central Park gehen, kann auch zu Hause die Beine hochlegen, sodass eigentlich die Belastung sich doch reduziert hat zu dem früher. Die Internisten, meinte sie, haben weiterhin, warum überhaupt, weiß ich nicht, wahrscheinlich haben die weniger Dienste, also weniger Anzahl für Dienststellen, die haben alle 3 Tage haben die Dienst. Und das Gute in den USA nach wie vor ist, das habe ich auch gefragt, das gibt es ja in Deutschland weniger, in Österreich gibt es das auch, dass die Ärzte in den Praxen, also zumindest, wenn die in der Nähe einer Uni sind, jetzt hier in New York oder hier studiert haben, dann eine Praxis haben oder auf dem Land, wo die Uni in der Nähe ist, gibt es natürlich nicht nur, aber wenn man so ein bisschen in dem Kontakt ist, haben die immer auch einmal die Woche oder zumindest einmal im Monat, einmal die Woche einen Tag, einmal in einem Monat eine Woche oder eine halbe Woche Kontakt in der Uni mit den Studenten und mit den lernenden Ärzten. Also der Kontakt, der Austausch zwischen den niedergelassenen Ärzten und den Klinikärzten bricht nicht ab. Ich muss in Deutschland eigentlich immer schon kritisieren, dass dort, nachdem man die Klinik verlassen hat, der Kontakt zur Klinik schlechter wird und der Kontakt von der Klinik zu den niedergelassenen Ärzten eher auch belastet ist, als positiv ist. Und das ist auch so ein Unterschied. Zum Gesundheitssystem komme ich dann nochmal separat, weil da wollte ich nochmal recherchieren. Wir hatten ja Obamacare hier. Das hat Trump ja dann bei seinem ersten Administration Term, hat er das ja dann gecancelt, weil es eben von Obama war. Soweit ich weiß, hat Biden das nicht wieder aufrufen lassen oder aufleben lassen. Ja, und Trump hat es jetzt natürlich in der Hand, was er mit dem Gesundheitssystem macht. Alle Wähler, also Republikaner und Demokraten haben, ich habe das auch gefragt bei der Diskussion mit den mit der Latino-Familie da in Egg Harbor, dass breite Bevölkerungsgruppen, also auch Trump-Wähler, gerade die Trump-Wähler, die eher aus der mittleren und unteren Schicht kommen, da gibt es ja auch viele, haben es bedauert, dass Obamacare gecancelt worden ist durch Trump, weil es eigentlich für alle gut eine sinnvolle Sache gewesen ist. Da komme ich dann aber nochmal separat drauf zurück, die Tage oder als separaten Anteil dieses Podcasts. Ich werde eben ein bisschen schneiden hier. Ich sitze weiterhin hier jetzt in der aufstrebenden Sonne. Ich weiß gar nicht, wie weit jetzt die Skyline von Süd-Manhattan entfernt ist, 10 Kilometer. Und die verschwindet so langsam so ein bisschen im Dunst, weil heute wird es wieder heiß und schwül. Heute ist CSD, Christopher Street Day. Und alle sagen, dass dieser Christopher Street dieses Jahr ganz besonders, na, es ist exzessiv, aber zumindest provokativ wird. Wie jetzt auch gestern habe ich gelesen in Budapest gegen Orban, hier eben gegen Trump, weil der ja schon sehr anti-queer ist. Und ich habe noch nie eine CSD-Parade miterlebt, weder in Köln, Berlin oder wo es sie in Deutschland gibt. Und heute werde ich mich auf die Christopher Street stellen, also auf die Originalstraße, dort, wo die Christopher Street-Parade oder die Aktivitäten angefangen haben. Ich meine in den 60ern, aber auch das müsste ich nochmal nachlesen. Also in den 60ern als Schwule und Lesben, ich meine sogar noch, unter Strafe gestellt waren. Zumindest in der Öffentlichkeit war das möglich, bestraft zu werden. Aber auch jetzt, gestern, waren viele Schwulenpaare und Lesbenpaare unterwegs und auch andere queere Leute. Aber man muss sagen, aber auch straight heißt das hier, straighte Paare, also Liebesbekundungen, allein schon Umarmungen und Küssen oder sowas, sieht man hier im öffentlichen Leben ganz wenig. Also anscheinend sind die immer noch relativ prüde hier in den USA, was das öffentliche Leben angeht. Zumindest auch hier noch in New York. Ja, das ist so der erste Teil meiner Zusammenfassung aus der Woche. Wird noch mehr kommen, noch mehr Backgrounds. Ich schaue mal, ob ich jetzt diesen Take hier sogar fast ungeschnitten zeigen kann, senden kann. Nächste Woche kommt die Folge 2. Was heißt nächste Folge? Das ist ja dann heute. Heute am Sonntag, den, ist das der 5.? Ah, ihr werdet sehen. Und als Fazit meiner Einleitung hier ist, fahrt in die USA. Ich werde nach New York auf alle Fälle wiederkommen. Mutmaßlich zum Marathon nächstes Jahr, vielleicht auch übernächstes Jahr. Und ich habe mir vorgenommen, die Nationalparks oder ein paar von den Nationalparks, die ich noch nicht gesehen habe, und das sind nicht wenige, dass ich die mal in einer Tour besuchen werde. Ausgesuchte, je nachdem wann und wie ich fahre. Sicherlich nicht im Sommer, also nicht im Hochsommer, sondern eher an den Randzeiten des Jahres, wenn es nicht so heiß ist.
Ja, meine Lieben, das war jetzt eine Zusammenfassung der fast 10 Tage, weil ich habe mich ja letzten Sonntag aufgenommen. Da war ja schon der vorletzte Tag angebrochen. Ich will auch gar nicht mehr so sehr in die Einzelheiten gehen. Zum Medizinsystem. Verschiedene Medizinsysteme werden nochmal ein eigenes Thema werden. Vor allem dann, wenn ich das deutsche Medizinsystem auseinandernehmen werde. Da wird es irgendwann demnächst auch nochmal eine Folge zu geben. Es hat heute kein Interview gegeben. Ich habe jetzt noch ein Interview im Kasten. Das kommt dann möglicherweise nächste Woche. Eine Zahnärztin aus Österreich, die aus eigenen Erfahrungen die Medizin, ihre Medizin, ihre Führungsarbeit als Zahnarztpraxisinhaberin jetzt Unternehmen und anderen Führungskräften, wir sind ja alle Führungskräfte, zur Verfügung stellt. Und dann beim übernächsten Mal, das Interview findet noch statt, das hat leider in New York nicht stattfinden können, aus verschiedenen terminlichen Gründen, eine Tierärztin, ganz spannend, eine Tierärztin, die die Verbindung zwischen ja Tier und Mensch und Mensch und Tier und den Einfluss, den eine Mensch-Tier-Beziehung auf die Gesundheit haben kann. Ich bin ja gerade gestern und vorgestern auf dem Gio in Aachen gewesen, wo man ja ganz klar auch sehen kann, auch wenn manche dieser Pferdesportarten ja kontrovers betrachtet werden, dass die Harmonie von Pferd und Reiter und Reiter und Pferd ja eine ganz wichtige ist. Und es gibt ja jetzt nicht nur Mensch-Pferd-Beziehungen, sondern eben auch Hund und Katze und andere Haustiere und andere Tiere. Und das wird dann in dem Interview beim übernächsten Mal oder auch vielleicht beim nächsten Mal. Ihr werdet es dann hören, ihr werdet es sehen in den Social Medias, wenn ich es ankündige. Ja, ich kann nur sagen, macht meine Reise in die Staaten. Seid offen, seid freundlich. Ach, was ich noch sagen wollte als Fazit, was mir aufgefallen ist. Es gibt in USA freundliche und unfreundliche Leute. Es gibt in Deutschland freundliche und unfreundliche Leute. Aber es gibt in den USA so wenig unfreundliche Leute, wie es in Deutschland freundliche Leute gibt. Also wenn man so durch den Flughafen geht, in Frankfurt ankommt, in New York weggeflogen ist, in New York einkaufen geht, in Deutschland einkaufen geht, gerade in der Großstadt, in Frankfurt war ich noch nicht, in der Stadt einkaufen. Ganz wichtig ist dabei mal so ein Lächeln. Ich bin bestimmt eine Person, die auch nicht immer so weit jemanden anlächelt, aber so ein Lächeln Man bekommt immer ein Lächeln zurück, auch wenn man sich mal so anrempelt, lächelt man sich an. Die Engländer können das halt besonders gut. Die Amerikaner sind so mehr so ein Mittelding. Also versucht doch einfach mal, ich werde es auf alle Fälle versuchen, eine Freundlichkeit mit ins Leben zu bringen, weil die bekommt ihr auf alle Fälle zurück. Eine Ruhe, eine Gelassenheit. Ich weiß, dass die New Yorker mit vielen nicht zufrieden sind, mit der Hitze, mit den Klimaanlagen, die zu kalt sind, mit der Hitze draußen, mit den Verkehrsmitteln, mit den schlechten Straßen, mit den Menschenmassen. Aber die strahlen in dem ganzen Trubel und Krach und Chaos so ein bisschen tatsächlich viel mehr Zufriedenheit aus als Menschen in Deutschland, die objektiv betrachtet zufriedener sein könnten. Das Medizinsystem ist dort bestimmt nicht besser als bei uns. Bei uns ist es eher besser. Die Lebensumstände und Bedingungen sind bei uns auf keinen Fall schlechter als in den USA. Die Preise sind bei uns besser als in den USA. Also selbst auf dem Land ist es teurer als bei uns, mal vom Leben und vom Autofahren, Sprit abgesehen. Also es gibt gar nicht viel, wo wir uns beklagen müssen. Und einfach nur dem Gegenüber eine Freundlichkeit zu erweisen, mit einem Lächeln, mit einem kurzen Zunicken, nicht typisch preußisch, griesgrämig, mit Schmäh, mit Wiener Schmäh oder Berliner Schnauze, sondern einfach mal so ein bisschen, ja, mehr British. British Politeness, das ist so ein bisschen das, was vielleicht vielen Menschen, auch uns in Deutschland, etwas zugutekommen würde in der Zukunft. Denkt mal drüber nach. Bis nächstes Mal. Tschüss.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMade Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMade, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMade Podcast.